Unser Selbstwert. Was genau ist das eigentlich? Und woher beziehen wir unser persönliches Selbstbild? Gibt es geheime Programme, die wie automatisch in uns ablaufen und uns in unserem Denken, Fühlen und Handeln negativ bestimmen, uns förmlich sabotieren? Und wenn das so ist, wie können wir neue Programme entwickeln, um im Leben mit uns selbst und mit anderen besser zurechtzukommen und zufriedener zu leben? All diese Fragen möchte ich heute mit dem Pädagogen und Autor Heinz-Peter Röhr besprechen. Herr Röhr, schön, dass Sie heute hier sind.
Ja, sehr gerne.
Herr Röhr, ich werde Sie kurz vorstellen. Sie sind Pädagoge und Dozent. Sie geben Seminare und halten Vorträge. Über 30 Jahre lang waren Sie an der Fachklinik Fredeburg-Sauerland für Suchtmittelabhängige psychotherapeutisch tätig. Sie sind Autor zahlreicher sehr erfolgreicher Bücher, unter anderem zum Thema Sucht, emotionale Abhängigkeit, Borderline, Narzissmus, sexueller und emotionaler Missbrauch, Selbstwert und Selbstliebe. Ihre Bücher wurden auch in zahlreiche Sprachen übersetzt, ich glaube in 9 verschiedene Sprachen. Und das Besondere an Ihren Büchern ist die Art und Weise, wie Sie sich diesen psychologischen Störungen nähern. Die Methode der Bibliotherapie wenden Sie an. Das heißt, Sie nutzen Erzählungen, konkret Märchen, um diese psychologischen Störungen verständlicher zu machen. So stellen Sie zum Beispiel in Ihrem mittlerweile Klassiker Wege aus der Abhängigkeit, haben wir hier auch auf dem Tisch stehen, das Grimmsche Märchen Die Gänsemagd voran, um anhand dieser Geschichte die Strukturen von abhängigen Persönlichkeiten und Beziehungsmustern aufzuzeigen. Ein weiteres Beispiel findet sich in Ihrem Buch Narzissmus. Da nutzen Sie das Märchen Der Eisenofen, um die narzisstische Persönlichkeitsstörung verständlich zu machen. Ich selber habe beide Bücher gelesen und auch noch ein paar andere von Ihnen und fand es ganz toll und habe das mit Freude gelesen, weil es doch einen anderen Zugang zu psychischen Störungen ermöglicht als die klassische Ratgeberliteratur, so habe ich das empfunden. In Ihrem aktuellen Buch, Die Kunst, sich wertzuschätzen, über das wir heute sprechen werden, beschäftigen Sie sich mit dem weit verbreiteten Phänomen der Selbstwertstörung und seinen Heilungsmöglichkeiten. Herr Röhr, fangen wir mal ganz von vorne an. Was genau ist das eigentlich, unser Selbstwert, und wie lässt sich das beschreiben, der Selbstwert?
Ja, das Selbstwertgefühl speist sich daraus, dass wir ein bestimmtes Glaubenssystem haben. Ja, also das, was wir über uns selbst glauben, das macht in erster Linie unser Selbstwertgefühl aus. Und fast alles im Leben dreht sich um das Selbstwertgefühl. Und so ist auch klar, dass unser Glück und unsere Zukunft und unser Tun und Handeln immer etwas mit unserem Selbstwertgefühl zu tun haben.
Mhm. Ja. Ein zentrales Thema Ihres Buches ist ja die Selbstwertanalyse.
Ja.
Und im ersten Teil beschreiben Sie, wie sich unser Selbstwertgefühl entwickelt,
ja,
und nennen 3 grundlegende Fragen, die Sie für ausschlaggebend halten. Können,
ja,
Sie die mal benennen?
Ja, genau. Also wenn ein Kind geboren wird, dann bringt es implizit diese 3 Fragen mit. Ja? Die erste Frage, das ist so eine ganz bange Frage, bin ich willkommen? Ja? Das ist ja nicht selbstverständlich. Wenn eine Frau spürt, dass sie schwanger ist, entwickelt sie eine Haltung zu dem, was da passiert. Ne? Will ich das Kind haben oder passt das gerade nicht? Ist das nicht erwünscht? Und Kinder, die eben erwünscht sind, die erleben eine ganz andere Umgebung. Ja, die werden von den Eltern, von den Geschwistern, von der Familie auf eine ganz bestimmte Weise angenommen und geliebt. Und da entwickelt sich so etwas wie Urvertrauen.
Mhm.
Und einen krassen Gegensatz dazu erleben das Kinder, die eben nicht erwünscht sind. Man legt sie weg, man lässt sie schreien und sie werden unterversorgt. Und diese frühen Informationen nimmt die Seele auf. Also das emotionale Gehirn ist sehr prägsam und da entstehen so innere Themen, innere Programme. Zum Beispiel, wenn ein Kind nicht erwünscht ist, dann ist eben dieses innere Thema lebenslänglich voraussichtlich da. So ein inneres Programm, und ich sage dazu geheimes Programm, geheime Programm, ich bin nicht willkommen.
Okay, ja. Und wenn alle diese Fragen mit dem, ob ich willkommen bin oder genüge, Wenn die alle mit Nein beantwortet werden, dann entwickeln wir ja sogenannte Gegenprogramme, nennen sie
ja,
die.
Das entsteht dann später. Aber zunächst mal muss man sich vielleicht mal anschauen, was passiert mit einem Kind, das nicht willkommen ist. Mhm. Ja, das wird das Thema lebenslänglich wie so ein Muster in sich tragen und wird misstrauisch sein. Ne? Mhm. Das große Thema zum Beispiel bei Borderlinern ist, dass sie dieses innere Programm haben, ja, dass die Borderline-Ebene, die erste Ebene, wo es darum geht, ob jemand willkommen ist, dann entsteht eben dieses Programm. Ich bin nicht willkommen und macht sich natürlich in engen Beziehungen ganz besonders spürbar. Ja?
Mhm.
Und da ist eben dieses Misstrauen da und Menschen, die das in sich tragen, haben eine große innere Unruhe. Ja, dass sie sich nie sicher fühlen. Die haben kein Urvertrauen. Mhm. Und auch wenn man ihnen Zuneigung schenkt, können sie diese nicht integrieren, weil sie keine Antennen dafür haben. Sie können nicht glauben, dass geschenkte Liebe wirklich ihnen gilt. Der große Hunger nach Liebe und Zuneigung ist zwar da, aber man kann dieses Bedürfnis niemals befriedigen, so ohne weiteres.
Mhm.
Geht das nicht.
Okay, na, vielleicht noch mal zum Verständnis. Also diese geheimen Programme ist einmal, ja, ich bin nicht willkommen.
Ja, das zweite Programm, das kommt etwas später.
Mhm.
Da stellt sich die Frage, genüge ich?
Mhm.
Und auch die Frage richtet ein Kind in erster Linie an die Eltern, an die Mutter und an den Vater. Und schon im ersten Lebensjahr fangen Kinder an, den Eltern genügen zu wollen.
Mhm.
Und wollen von den Eltern gespiegelt werden. Ja, ich bin okay. Ja, so wie ich bin ich in Ordnung. Und für das Selbstwertgefühl ist es ganz entscheidend, dass ein Kind da positiv gespiegelt wird und dass das Kind grundsätzlich das Gefühl hat, ich genüge meinen Eltern.
Mhm.
Und wenn das nicht der Fall ist, dann entsteht dieses neue Thema, ein anderes Thema, nämlich ich genüge nicht. Und auch dieses Thema wird sich wie so ein roter Faden durch das Leben ziehen und wird zu schweren Störungen führen.
Mhm. Okay, und das dritte Programm?
Das dritte Programm steht im Kontext zu den anderen Programmen.
Mhm.
Nämlich jedes Kind hat das Grundbedürfnis, mit genügend Liebe und Wärme versorgt zu werden.
Mhm.
Es kann sein, dass die Eltern das Kind akzeptieren und dass die Eltern dem Kind auch das Gefühl geben, dass es willkommen ist und es genügt. Aber sie waren nie da. Ja? Und da entsteht dieses Thema, ich bin zu kurz gekommen. Mir hat da etwas gefehlt. Mir hat Liebe und Wärme gefehlt. Und auch das ist etwas, was eventuell Menschen so ein Leben lang mit sich rumschleppen und innerlich dieses Thema haben. Also ich genüge nicht und ich bin nicht satt geworden. Ich habe zu wenig Wärme, zu wenig Liebe, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen.
Mhm.
Das sind so die Kernfragen, um die dreht sich das Selbstwertgefühl lebenslänglich. Ja, also auch Erwachsene wollen da ständig eine gute Antwort drauf haben.
Ja, und diesen Relikten aus der Vergangenheit, weil das sind ja die Programme, die in den ersten Jahren vor allem sich auch bei uns einprägen,
genau.
Da ist ja unsere Strategie, mit sogenannten Gegenprogrammen drauf zu reagieren.
Ja.
Können Sie vielleicht mal die Klassiker unserer Gegenprogramme schildern? Also woran man erkennt,
also,
welches geheime Programm man so in sich laufen hat.
Genau. Also angenommen, jemand hat so dieses innere Problem, dass er das Gefühl hat, ich bin nicht willkommen. Ja, ich bin nicht willkommen. Der wird alles Mögliche tun, um dieses Gefühl zu willkommen doch noch herzustellen.
Mhm.
Wird vielleicht leisten. Ja,
okay.
Also Borderliner sind zum Beispiel Menschen, die das in sich tragen, aber dann fangen sie an zu arbeiten.
Ja,
exzessiv versuchen sie, Dinge herzustellen oder sind gut für andere. Aber letztendlich wird es mit Hilfe dieser Gegenprogramme, also zum Beispiel Leistung oder dass sie sich irgendwie überhelfen oder über andere Möglichkeiten versuchen sie das zu kompensieren.
Mhm.
Ja, aber man wird feststellen, das funktioniert nicht. Ein Gegenprogramm wäre zum Beispiel Alkohol oder Drogen.
Mhm.
Ja, und man merkt, dass das maximal dann in die Sucht führt, aber dass dieses innere Programm dann nur schlimmer wird.
Mhm.
Ja, wer dann suchtkrank wird, der hat viel weniger noch das Gefühl, dass er willkommen ist oder dass er genügt. Ja, oder dass er satt wird oder dass er irgendwie zufriedener wird.
Ja.
Also diese Gegenprogramme, die setzt man ein, um etwas zu kompensieren, aber es lässt sich nicht kompensieren.
Ja? Wobei ich mir vorstellen kann, dass es bei der Erfolgs- und Leistungssucht vielleicht auch besonders schwierig ist, sich davon zu lösen, weil das ist ja gesellschaftlich sehr anerkannt.
Ja.
Also die werden ja dann auch noch bewundert.
Ja.
Lohnt es sich also ein bisschen kritischer auf die sehr erfolgreichen Menschen und Leistungsträger zu schauen, weil da vielleicht eher ein Therapiebedarf besteht als ein Bewunderungsbedarf.
Genau. Ja, also das muss man klar sagen. Es gibt ganz viele erfolgreiche Menschen, die eine Riesenangst haben, nicht zu genügen. Mhm. Ja? Und diese innere Angst, eben nicht zu genügen, die treibt sie an. Das ist ein mächtiger Antreiber. Ja? Und da spiegelt sich so dieser Alltagsnarzissmus, den fast alle Menschen in sich tragen, dass sie eben das Gefühl haben, ich muss noch besser werden, ich muss noch mehr leisten.
Mhm.
Ja, und dass man aber letztlich dieses innere Programm nicht wegarbeiten kann.
Mhm.
Also man
geht
kann
nicht.
Das kann das Selbstwertgefühl nicht erarbeiten. Das funktioniert so nicht.
Mhm. Ja? Okay. Was gibt es noch für typische Gegenprogramme?
Ja, zum Beispiel, dass ein Mensch, der sich selbst nicht lieben kann, dass der versucht, jemanden zu finden, von dem er geliebt wird. Also dass man hinter Liebe herläuft. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was ganz viele Menschen in sich tragen. Oder dass man kann alle möglichen Gegenprogramme da finden.
Helfen habe ich bei Ihnen auch.
Helfen kann man als Gegenprogramm erkennen. Oder dass man anfängt, die Wohnung sauber zu machen. Dass man anfängt zu putzen und sauber zu machen. Und auf diese Weise versucht das Selbstwertgefühl irgendwie zu stabilisieren und es zu verbessern.
Ja, ja, unsere westlichen modernen Industrienationen bieten ja auch viele Gegenprogramme. Konsum ist so eines.
Konsum.
Sie schreiben im Buch, Shoppen ist die Religion der Leistungs- und Kommunikationsgesellschaft.
Ja.
Herr Röhr, wo ist denn das Problem bei all den tollen Gegenprogrammen, die unsere moderne Welt zu bieten hat, beim Shoppen gegen Traurigkeit, Essen gegen Liebeskummer und digitalen Medienkonsum gegen Einsamkeit?
Ja, das Problem ist, dass es da nicht, dass man A, nicht zum Ziel kommt, und B, dass diese Dinge manchmal so einen suchtartigen Charakter bekommen.
Mhm.
Also wenn man das Gefühl hat, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr, dann gerät man in so einen Teufelskreis. Ne? Immer mehr führt nicht zum Ziel, aber zu der Fantasie, wenn ich noch mehr investiere, dann erreiche ich das dann doch. Ja, aber letztlich wird man eher durch zu viel Konsum eher traurig, oder man wird leer oder man kann das gar nicht mehr genießen. Wenn man es mal runterbricht, dann sind es die kleinen Dinge, die Menschen eher zufrieden machen. Und wer da konsumieren kann, so viel er wird, der wird immer leerer und das Leben wird immer langweiliger.
Mhm.
Ja? Also nicht da ist die Lösung für unser Selbstwertproblem zu suchen, sondern im Gegenteil, diese Gegenprogramme führen immer in die Irre.
Verstärken quasi das geheime Programm, was in uns läuft, noch mehr.
Ja,
okay.
Ganz genau.
Ja, kommen wir zu den neuen Programmen. Der dritte Schritt der Selbstwertanalyse besteht ja im Finden von neuen Programmen, was sich ja auch häufig als recht problematisch darstellt.
Ja.
So schildern Sie ein Beispiel im Buch der Patientin Frau S. Ich zitiere mal eben aus dem Buch. Frau S. traute sich nicht an ein neues Programm zu glauben. Sie verstand, dass sie immer unter dem Gefühl litt, nicht zu genügen. Der Hinweis, dass es richtig wäre, ein neues Programm, nämlich Ich genüge immer, zu installieren, erschien ihr völlig undenkbar. Sie, die bisher nie genügen konnte, sollte plötzlich genügen. Dies erschien ihr wie eine Zumutung, die sie wütend machte. Schließlich sollte ein erwachsener Mensch sich nicht einfach etwas einreden. Sie fühlte sich für dumm verkauft.
Ja.
Wie also kann es einem Menschen gelingen, sich selber zu überzeugen und einen Glauben zu entwickeln, wenn man ja gleich zwei Programme, die sich gegenseitig ja offensichtlich auch stabil halten, nämlich das geheime Programm und dann das Gegenprogramm, hat? Wie kann man das schaffen, sich selber zu überzeugen?
Ja, ich sagte ja eingangs, was wir glauben, sind das, was wir glauben.
Mhm.
Ja? Und wenn ich glaube, ich genüge nicht, etwas, was ganz früh schon installiert wurde, dann ist es ganz schwierig, jetzt ein neues Programm zu entwickeln.
Mhm.
Ja? Und ich sage dann, das neue Programm müsste lauten, ich genüge immer. Ja? Und das gehört auch dazu, dass ich genüge, wenn ich Fehler mache. Ja?
Mhm.
Das ist menschlich. Oder dass man genügt, wenn man auch Erfolg hat. Viele Menschen haben das Gefühl, wenn ich Erfolg habe, dann muss ich noch besser werden. Ja, und da meldet sich wieder dieses alte Programm, ich genüge nicht. Also ist auch wichtig, dass man lernt, auch wenn man Erfolg hat, dieses innere Thema zu behalten und sich selber zu genügen. Ja, nicht gleich wieder neu zu starten, gleich wieder loszustochen und was noch Besseres erzeugen zu wollen. Also dieses neue Programm zu installieren, davon muss man erstmal sich öffnen und klar haben, ich habe dieses neue Programm verdient. Ja? Jeder Mensch hat das Programm verdient zu genügen. Außerdem ist es das Programm, was Menschen mit einem guten Selbstwertgefühl sowieso in sich tragen. Ja, die haben das Gefühl, ich genüge. Auch wenn ich Fehler mache, auch wenn ich mal nicht so perfekt bin, ja, ich genüge immer. Und das ist das, was man so langsam aber erschließen muss für sich. Ja. Und wenn man das nicht glauben kann, ist das erstmal was Normales, ja, weil der Glaube ist die stärkste Energie in uns. Und den zu ändern, ist mitunter nicht ganz einfach. Aber darum geht es. Man muss das erstmal verstanden haben, wo das herkommt. Ne, dass es vielleicht so ganz früh schon passiert ist, dass man den Eltern nicht genügen konnte, meinetwegen dem Vater. Und wenn man dem Vater nicht genügen konnte und man konnte der Mutter genügen, so spielt das keine Rolle, ja, dass man der Mutter genügen konnte. Das Negative zählt für das Selbstwertgefühl. Ganz entscheidend, ja, ist zu wissen, das Negative, das war so schlimm, das war verletzend, das war so eine Kränkung. Und die Kränkung ist immer noch da. Das ist so eine narzisstische Wunde, die noch da geblieben ist und die kann man so ohne weiteres nicht wegmachen. Das ist was, was im emotionalen Gedächtnis früh gespeichert wurde, aber man kann es überschreiben. Man kann es nicht löschen, aber man kann es überschreiben.
Okay. Ja,
also Hirnforscher haben herausgefunden, dass man das nicht wirklich total löschen kann, was so früh programmiert wurde.
Aber die Hirnforschung steht ja eigentlich dann schon auf unserer Seite, weil sie ja sagt, bis ins hohe Alter ist das Gehirn in der Lage, lernfähig und eben so einen Überschreibungsprozess auch.
Man kann was Neues lernen, aber das lernt man quasi dazu, obendrauf. Und es ist dann etwas, was ich im Hier und Jetzt lernen kann. Mhm. Ich kann mir das neue Programm im Hier und Jetzt erlauben und daran glauben, dass ich hier und jetzt genüge. Das muss man natürlich auch im Laufe der Zeit üben, das muss man trainieren, da muss man auch was dran tun. Zum Beispiel empfehle ich, dass, wenn man ein neues Programm hat, dass man 20 Mal am Abend aufschreibt. Ja, das ist eine ganz effektive Methode.
Ja.
Wenn jemand nicht daran glauben kann, da bin ich auch schon hingegangen und habe gesagt, so, dann sagen Sie mal 100 Mal am Tag, ich genüge überhaupt nicht, Und ganz oft kommen die Leute dann an und sagen, nee, das will ich aber auch nicht. Ja. Dann will ich doch lieber mich einem neuen Programm zuwenden und daran arbeiten und das integrieren.
Das scheint ja auch ein Kennzeichen zu sein, dass bei den Geheimprogrammen immer der Blickwinkel ausgerichtet ist auf das, was man nicht bekommen hat, ne, und das, was fehlt.
Ganz genau.
Wie sieht es aus mit dem Blick bei den neuen Programmen? Wie ist der ausgerichtet, dieser Blick?
Ja, da ist es einfach wichtig, dass man so ein neues Bewusstsein herstellt. Ne? Dass man auch merkt, man kann da mal zurückfallen und kann sich dem neuen Programm immer wieder zuwenden. Ne? Aber Sie haben recht, Menschen, die das drin haben, ich genüge nicht, die haben einen ganz bestimmten Fokus, nämlich den Fokus darauf, wo sie nicht genügen. Ja? Und wenn man drin hat, ich bin nicht willkommen, da hat man automatisch so diesen Blick, wo bin ich nicht willkommen. Ne? Und wenn so ein Borderliner in einen Raum kommt und da sind 50 Leute drin, dann sagt er sich, vielleicht 48 sind okay, aber die da oben in der Ecke, mit denen fange ich gleich Streit an. Ne? Das könnte sein, dass die gegen mich sind. Ja? Also so verengt sich der Blick darauf, dass man eben nicht willkommen ist oder dass man nicht genügt. Ja? Und da hat man eben, muss man umlernen. Das Gehirn muss da umlernen und dahin schauen, wo man genügt oder wo man willkommen ist. Und das ist für Menschen, die das nicht gelernt haben, nicht so einfach.
Wo liegen denn in der Praxis bei dem Programm Ich bin willkommen, wenn man das installieren möchte, wo liegen da so die häufigsten Probleme? Dass die Leute können nicht daran glauben?
Ja, sie können daran nicht glauben, dass sie willkommen sind. Mhm. Und natürlich liegen die Probleme darin, dass diese Menschen rückfällig werden. Mhm. Ja? Und dass sie wieder mit dem alten Schema hantieren. Zum Beispiel, indem sie wieder Streit anfangen, wieder für Chaos sorgen. Ja? Mhm. Und wichtig ist, dass man dann zum Beispiel in der Therapie oder in der therapeutischen Gemeinschaft dann sieht, aha, ich bin in meinem alten Programm wieder unterwegs. Und dann ist es wichtig, auch die Verantwortung zu übernehmen und sich dann da auch zu entschuldigen bei jemandem, den man eventuell verletzt hat oder wo man für Chaos gesorgt hat, dass man es wieder gerade biegt. Ne? Also die Verantwortung übernehmen ist da ganz wichtig.
Okay, also und wenn man in Rückfälle kommt, dann sollte man das eben nicht als Misserfolg oder Versagen werten, weil das dazugehört.
Ja, das gehört dazu und man darf sich das selber nicht übel nehmen. Ne? Das ist ja auch ganz schwierig, weil Menschen, die kein gutes Selbstwertgefühl haben, die glauben immer, sie sind selber schuld. Ja? Die glauben immer, dass sie daran selber schuld sind, dass sie dieses Problem haben. Und da richtet sich viel Wut und Energie gegen die eigene Person. Sie leiden unter Schuldgefühlen. Und erst wenn man das System der Selbstwertanalyse verstanden hat, dann kann man so hingehen und erkennen, da bin ich eigentlich unschuldig dran. Ja? Es geht nicht um Schuld, ja? Es geht aber um Verantwortung. Mhm. Ja? Aber die Verantwortung kann man erst übernehmen, wenn man es verstanden hat.
Ja. Und das neue Programm Ich genüge mir immer soll ja das alte Programm Ich genüge nicht ersetzen. Ja. Welche Bedeutung haben denn Lob und Anerkennung bei der Installierung dieses neuen Programms oder auch die Angst vor Liebesentzug?
Ja, also klar ist wichtig, dass ein Mensch auch spürt, dass er von anderen akzeptiert wird oder anerkannt wird. Mhm. Ja, aber letztlich geht es darum, dass man das anderen Menschen glauben kann. Ja, dass man wirklich, dass die das gut finden, was ich mache. Und entscheidend ist, dass Menschen lernen, sich selbst zu loben. Ja? Das macht unabhängig. Ne? Lob macht immer eher abhängig, dass man denkt, man hat eventuell bei manchen Menschen sogar, die haben das Bedürfnis nach Anerkennung, sind sie geradezu süchtig. Ja? Sie sind ganz heischend danach, irgendwie zu akzeptiert zu werden oder Anerkennung zu bekommen. Ja, und das ist das Gegenteil von einem stabilen Selbstwertgefühl. Das ist ja eine Abhängigkeit. Man ist abhängig vom Lob der anderen. Ne? Und aus der Selbstwertanalyse kommt man eher dahin, dass man ein unabhängigeres Selbstwertgefühl entwickelt. Mhm. Völlige Unabhängigkeit gibt es nicht.
Nee, das glaube ich auch.
Das ist ganz klar. Aber dass man da relativ unabhängig ist. Dass die eigene Meinung viel stärker zählt und dass man sich nicht so sehr abhängig davon macht, was andere denken.
Ja, und welche Methoden können denn ganz konkret helfen, um diese neuen Programme in sich zu installieren? Gibt es da Möglichkeiten? Eine hatten Sie ja vorhin gesagt mit dem Aufschreiben. Ne?
Dass man es aufschreibt, dass man sich überall, wo man ist, wo man lebt, zum Beispiel an die Schranktür innen vom Kleiderschrank, dass man sich da so einen Zettel mit dem neuen Programm hängt, dass man sich da immer wieder dran erinnert. Ja, weil das ist flüchtig. Man ist eher so mit dem alten Glaubenssystem unterwegs, weil man das so intensiv gelernt hat. Mhm. Ja, jetzt geht es um ein neues Glaubenssystem. Und da hilft alles, was mich daran erinnert, dass ich das hier und jetzt mache.
Okay. Ja,
wenn ich den alten Kram vergessen könnte und nur das Neue lernen müsste, dann wäre das einfach. Ne? Aber der alte Kram, der ist so intensiv, dass der immer wieder auftaucht und die Zweifel und so weiter. Und da ist wichtig, dass man immer wieder dahin schaut.
Eine weitere Methode hatte ich noch gelesen, die Gedankenstopp-Methode.
Ja,
wie sieht
zum Beispiel,
die aus?
Ja, dass wenn man merkt, da läuft wieder so der alte Film, ja, dass man dann einfach laut Stopp sagt, ja, dass man sich selber dieses Stopp gibt, ja, und zu dem Neuen wechselt. Ja. Dass sich das zwanghaft verbieten, da nicht mehr dran zu denken, das funktioniert nicht. Ne? Mhm. Sie kennen wahrscheinlich das berühmte Beispiel, wo der Meister dem Schüler sagt, jetzt denk nicht an den Affen.
Ja, ne? Oder den rosa
Elefanten.
Nach
einer Woche kommt der Schüler an und sagt, also nimm mir bitte diesen Baum voller Affen aus dem Kopf. Ne? Also dieses nicht mehr daran, zwanghaft nicht daran denken, das funktioniert nicht. Aber die Aufmerksamkeit auf was Neues lenken, das kann durchaus funktionieren. Mhm. Wenn man davon überzeugt ist, dass das wirklich etwas Besseres ist.
Und lächeln, so banal das klingt, scheint ja auch eine effektive Methode zu sein, um diese neuen Programme zu installieren.
Ja. Lächeln ist was man mit dem Körper macht eigentlich, weil im Gehirn sind viele neurale Verbindungen zum Gesicht da. Und wenn man lächelt, dann verändert sich auch die Stimmung. Ja? Mhm. Man kann nichts mehr Negatives denken, wenn man lächelt. Ja, das geht erst wieder, wenn man aufhört zu lächeln. Da kann man sich wieder trübe Gedanken machen. Aber solange man lächelt, funktioniert das nicht. Und wenn man länger lächelt, ist sogar so, dass dann sowas wie Endorphine freigesetzt werden und dass die Stimmung sich aufhält. Also Lächeln ist eine gute Methode, die man immer wieder anwenden kann und die hat man ja ständig dabei.
Ja, das stimmt. Ist auch recht kostengünstig. Ja. Mit welchem Programm sollte man denn beginnen? Gibt es da eine Priorisierung?
Also, am besten fängt man damit an, dass man sich mal vor den Spiegel stellt und dass man anfängt zu sagen, du bist willkommen. Also sich selber das sagt und dann spürt, ja, stimmt das? Ja, kann ich mich selber willkommen heißen auf dieser Erde? Ja, und wer da Zweifel hat, der hat mit Sicherheit da ein Problem und der sollte den Dingen nachgehen. Ja. Ich habe vor kurzem in einem Seminar eine Frau kennengelernt, die sich nicht erklären konnte, warum sie immer dieses sporadische Gefühl von Selbsthass in sich vorfand. Also starke Selbsthassgefühle, obwohl sie dazu eigentlich keinen Anlass hatte, weil ihr Umfeld war prima, sie war in einer Beziehung, hatte Kinder. Und da hat sie die Frage gestellt, ist es möglich, dass meine Mutter, die mich nicht haben wollte, während der Schwangerschaft immer die Treppe runtergesprungen ist, kann es sein, dass das daher rührt, ne? Dass ich meine, dass ich dieses Gefühl, willkommen zu sein, nicht so integrieren kann. Ja? Und meine Vermutung ist, dass sie da recht hat, dass sie das richtig erkannt hat. Ja? Dass diese frühen Erfahrungen tatsächlich sich im Leben immer wieder bemerkbar machen. Und so ist erstmal richtig rauszufinden, was brauche ich für neue Programme. Und wenn man mit einem Programm anfängt, dann immer mit dem Schwersten, mit dem Schwierigsten. Mhm. Und das ist das Gefühl, bin ich willkommen. Wenn da nicht die Basis da ist, dass man sich willkommen fühlt, sollte man damit anfangen. Mhm. Ja, das ist ganz schwierig. Aber manche wollen sich daran vorbeidrücken, aber das ist nicht der Weg, weil da wird man immer blockiert und man wird immer wieder zurückgeworfen, weil das ist unser Grundmuster. Ich bin willkommen.
Ja, okay. Skills werden in Ihrem Buch auch noch beschrieben. Das sind effektive Problemlösungsstrategien, die in der Arbeit mit Borderline-Patienten von Marsha Linehan entwickelt worden sind. Ja. Können Sie uns mal sagen, welche Skills sich hier als wertvoll erwiesen haben, die helfen?
Ja, das war, also übrigens ist das Effektivste, was Borderliner machen können, ist, dass sie halt sich mit ihrem Selbstwertgefühl beschäftigen. Mhm. Ja? Und nichts hilft denen so sehr wie die Arbeit am Selbstwertgefühl. Aber daneben haben sie viele Probleme, ihre Gefühle zu regulieren. Mhm. Ja? Also mit Wut umzugehen oder mit dem Bedürfnis, sich selbst zu verletzen. Ja, und da hat Marsha Linehan hat da einige Skills entwickelt, also Verhaltensweisen, die unschädlich sind. Mhm. Ja. Ist also besser, auf eine Chilischote zu beißen, ja, als sich selbst zu verletzen.
Ja.
Ja. Oder sich selber mit einem Igelball zu massieren. Also es gibt da so Skills, gerade für Borderliner, aber auch andere Menschen, die so mit sich selbst oder mit ihren Gefühlen nicht so klarkommen, dass die diese Skills entwickeln, um halt sich selber nicht zu schaden.
Um dann so rauszukommen aus diesem negativen Gefühl durch so einen körperlichen Reiz. Ja, schön fand ich auch die Methode mit der Tabasco-Soße in der Tasche zu haben.
Oder heiß und kalt duschen kann die Chemie im Körper verändern. Ja, geht darum, die Chemie im Körper zu verändern. Denn Gefühle sind ja chemische, bioelektrische Impulse. Mhm. Ja. Und wenn man da mit den Gefühlen arbeiten will, dann kann man auch über Körperarbeit, meinetwegen Holz hacken oder so, kann man auch die Chemie im Körper verändern.
Okay, auf jeden Fall irgendwas konkret dem entgegensetzen in der Realität, dem Gefühl.
Dem Gefühl, ne?
Also was Konkretes, Holz hacken, Tabasco-Soße, Chilischote. Okay, das ist nachvollziehbar. Ein weiterer Weg, der auch beschrieben wird, ist die Arbeit mit dem inneren Kind. Das ist ja auch eine Begrifflichkeit, die zurzeit viel hantiert wird. Was bedeutet das denn eigentlich?
Ja. Also wenn man so auf die Selbstwertanalyse schaut, dann sieht man ja, dass ganz früh passiert. Also das Kind war vielleicht ja nicht willkommen. Und jetzt geht man hin und lernt, sich selbst willkommen zu heißen. Ja, man nimmt dieses innere Kind so bildlich auf den Schoß, man tröstet es, man spricht mit ihm, ja, damit so innerlich was heilt. Ne? Das ist ein ganz gutes Bild dafür, dass es so innere Instanzen gibt, die ganz früh verletzt wurden und dass man jetzt als erwachsener Mensch hingeht und sich diesem inneren Kind zuwendet und es heilt. Also auch mit Hilfe dieser neuen Programme es vielleicht aufrichtet oder tröstet.
Mhm. Ja. Und wie würden Sie die Zielsetzung des Installierens von neuen Programmen beschreiben? Also was ist das eigentliche Ziel? Warum ist es wichtig, dass wir neue Programme installieren?
Ja, das Ziel ist einfach, dass Menschen selbstsicherer werden, ja, dass sie mit sich selber mehr im Reinen sind, ja, und dass sie mutiger werden. Ja, vor allen Dingen mutiger werden, selbstbewusster werden. Ja, ein Mensch, der glaubt, nicht zu genügen, der hat ganz viele Selbstzweifel. Der hat oft das Gefühl, also dass er anderen gegenüber nicht genügend da ist oder dass er auch soziale Ängste entwickelt. Ja, und ein Mensch, der jetzt sich auf Augenhöhe fühlt, und mehr braucht er nicht, dass er sich mit anderen Menschen auf Augenhöhe fühlt, ja, dass der viel selbstverständlicher lebt. Ja, und dass sein Leben mit einem neuen Programm, ich genüge immer, ja, dass er dieses neue Programm oder ich genüge mir immer, ne, dass er das in sich trägt und daraus zum Beispiel auf Dinge zugeht, wo er sich vorher nicht zugetraut hat, darauf zuzugehen. Ja, dass er sich äußert, dass er an Gesprächen teilnimmt, dass er seine Meinung sagt, ja, dass er sich einfach Dinge traut, die er sich vorher nie hätte zumuten wollen.
Okay, also das ist ja dann auch der vierte Schritt der Selbstwertanalyse, nämlich das neue Verhalten. Also nicht nur, dass man ein neues Gefühl innerlich kriegt, sondern dass man auch in die Lage versetzt wird.
Man muss das neue Programm leben. Mhm. Ja, das muss sich in Fleisch und Blut begeben, das muss man leben. Ne? Und ganz viele Menschen sind, wenn sie so das Gefühl haben, ich genüge nicht, dann sind es Konfliktvermeider. Ja, sie gehen Konflikten aus dem Weg oder lassen Dinge liegen, erledigen Dinge nicht pünktlich oder zeitgerecht. Und das neue Verhalten ist eben dann das, was man vor dem Hintergrund eines neuen Programms sich jetzt mehr traut. Mhm. Ja, ne? Und diese Ängste, die im sozialen Bereich dann da sind, dass man die überwindet. Und Ängste überwinden wir immer, indem wir darauf zugehen. Ja. Also nicht, wenn wir vor Ängsten zurückweichen, sondern immer nur, wenn wir auf unsere Ängste zugehen und die Dinge dann doch tun. Okay. Das macht die Angst kleiner.
Okay, also das braucht es dann auf jeden Fall, um eine Verhaltensänderung zu realisieren. Ja. Welche Rolle spielt der Glaube, das visionäre Denken dabei? Vielleicht nochmal, wir hatten es im ersten Teil schon angeschnitten.
Ja, also dass ein Mensch zum Beispiel mit neuen Programmen natürlich auch einen neuen Lebensentwurf sich trauen kann. Also dass er neue Visionen für sein Leben entwickelt, ja, und dass er eher an das Positive glaubt, dass er einen viel positiveren Blickwinkel bekommt für sein Leben. Und wie gesagt, dass er sich mehr traut und viel weniger Ängste hat. Mhm. Nämlich ganz viele Ängste sind unrealistisch. Ja. Die braucht man eigentlich gar nicht. Und diese inneren negativen geheimen Programme, die verhindern, dass wir uns selbst fühlen. Also das führt eben dazu, dass wir so ein Schattenleben und Schattendasein führen. Und da muss man rausfinden.
Eigentlich gar nicht wirklich wir selber sind, sondern irgendeine Rolle von uns einnehmen. Okay, im zweiten Teil Ihres Buchs Selbstwertanalyse und Persönlichkeit beschreiben Sie die klassischen Persönlichkeitstypen, die die Psychologie so kennt im Hinblick auf die Aspekte der Selbstwertanalyse. Ja. Konkret sind es die depressive Persönlichkeit, die narzisstische, die abhängige, die hysterische, die zwanghafte, die schizoide, die Borderline-Persönlichkeit und die sexuell traumatisierte Persönlichkeit. Ja. Ich würde gerne drei dieser Persönlichkeitstypen mal gerne mit ihm im Hinblick auf die Fähigkeit zur Selbstliebe darauf eingehen und auf die geheimen Programme, die bei diesen Persönlichkeitstypen vor allem am Laufen sind und auch entsprechenden Gegenprogrammen. Fangen wir vielleicht mit der depressiven Persönlichkeit an. Was sind das für geheime Programme und auch Gegenprogramme, die bei diesen Personen vor allem auftreten?
Genau, also man muss sich das so vorstellen, das gibt es ja von überhaupt nicht willkommen zu sein bis vielleicht ein bisschen nicht willkommen zu sein. Das ist ja so ein Spektrum. Mhm. Und Menschen, die so eine depressive Struktur haben, die haben ja meistens so das Problem mit ihrem Wert. Ne? Also ich bin wertlos, also ein geheimes Programm, dass sie sich nicht genügend als wertvoll erleben. Und da steht dieses Ich bin wertlos eher im Vordergrund, aber auch ich genüge nicht, das haben die auch. Ne? Oder ich bin nicht satt geworden. Ne? Und dass sie eben gucken, wo es überall Leute gibt, denen es besser geht, wo sie unzufrieden sind, wo sie neidisch sind. Ja? Aber auch so, ich bin wertlos. Und das ist eine sehr starke Überschneidung mit der abhängigen Persönlichkeit. Die haben da große Ähnlichkeiten. Ja? Dass sie auch die Depressiven auch eher ein Leben für andere führen und nicht für sich selbst. Ne? Dass sie eher so in die Helferrolle geraten. Ich muss ganz viel tun, um geliebt zu werden. Ja, und da sieht man diese negativen Programme eben aus diesem, genau aus diesem Spektrum.
Hm. Ja? Sie stellen auch fest in Ihrem Buch, Sie drücken das so aus, so wie wir denken, fühlen wir auch.
Ja, genau.
Und zitieren den griechischen Philosophen Epiktet wie folgt: Nicht die Dinge beunruhigen uns, sondern wie wir über die Dinge denken.
Ja.
Können Sie uns mal aufschlüsseln, welche beiden destruktiven Verhaltensweisen bei der depressiven Persönlichkeitsstruktur zu beobachten sind im Hinblick auf den eigenen Blickwinkel?
Ja.
Also da gibt es ja zwei Herausforderungen.
Ja, der Blickwinkel ist eher negativ. Das Glas ist halb leer. Ja?
Mhm.
Das Glas ist eher halb leer. Und man sieht eher überall, wo das Loch im Käse ist. Ja?
Mhm.
Und wenn ich immer denke, also das ist alles halb leer, dann fühle ich mich natürlich auch so. Ja? Dann fühlt man sich auch defizitär. Und das ist klar, dass dann, wenn der Blickwinkel negativ ist, und der ist bei depressiven Menschen immer negativ, und auch negatives Grübeln und so weiter, führt dahin, dass die Stimmung eher im Keller ist, dass die Stimmung eher schlecht ist und dass sie eher so Haltungen haben wie, ja, lieber was Negatives denken, um nicht anschließend enttäuscht zu sein. Ja, das sind so negative, depressive Gedanken, die depressive Menschen quälen und dann tatsächlich in so eine depressive Erkrankung münden können.
Und absolute Forderungen scheinen ja auch besonders ausgeprägt zu sein.
Ja, ja, also die absolute Forderung ist ein etwas, wo Menschen immer Probleme mit haben, wenn sie absolute Forderungen stellen. Ne? Zum Beispiel, wenn man verletzt wird, dann dass man die Forderung vielleicht, der hat das nicht zu sagen, der darf das nicht sagen, er sagt es aber.
Mhm.
Ja? Also man kann sich schlecht mit Dingen abfinden, die man nicht ändern kann. Ja.
Mhm.
Und man ist dann so unterwegs und sagt eher zu den Dingen nein. Ja, nein, ich will das nicht. Nein, das darf nicht so sein. Nein, das muss anders sein.
Ja, das ist ein Widerstand ist so. Zur Realität.
Ja, da ist so ein Widerstand.
Okay.
Ja, und es müsste anders sein. Ja?
Mhm.
Also was Menschen Probleme macht, sind absolute Forderungen und Übertreibungen.
Mhm.
Ja? Ja, es ist ganz furchtbar, es ist ganz grauenhaft, es ist ganz unmöglich, ja. Auch unmöglich, wie ich behandelt werde, unmöglich, wie man mit mir umgeht. Es ist möglich, ne? Nur es ist nicht schön. Ne?
Okay.
Ja?
Weil das
aber
dann auch zu Stress führt, weil man verstärkt seine Gefühle.
Da sind wir ja aber auch schon bei der hysterischen Persönlichkeit, die davon gekennzeichnet ist, dass Menschen Dinge übertreiben und emotionalisieren.
Mhm.
Ja? Und die haben auch manchmal auch sehr starke depressive Züge.
Und was raten Sie denn den Menschen, die diese depressive Persönlichkeit haben und das vielleicht auch bei sich selber feststellen, dass sie zur Übertreibung neigen und auch zu absoluten Forderungen? Wie können Sie das durchbrechen?
Ja, also erstmal würde ich Ihnen empfehlen, diese Selbstwertanalyse zu machen und sich selbst auf die Spur zu kommen, damit man diese inneren Programme erstmal identifiziert, ja, und sich selber erstmal besser kennenlernt, besser versteht, warum das so ist, ja. Also mein Credo in der Therapie war immer, dass Menschen sich selber aufklären müssen.
Mhm.
Ja, sie müssen immer mehr verstehen, wo der Haken ist, wo sie sich selber im Wege stehen, wo es klemmt. Ja? Und mit Hilfe der Selbstwertanalyse habe ich schon oft erlebt, dass sie da sagen, ja, ist mir ganz Kronleuchter aufgegangen. Ja? Man muss ja dann so fühlen, wenn man mit diesen inneren Programmen unterwegs ist. Dann hat man kein gutes Selbstwertgefühl. Ja? Und es muss eine Motivation sein, da wirklich dran zu arbeiten. Wenn die, wenn die fehlt, dann kann man nichts erreichen. Ja? Und wichtig ist das dann auch, dass man das auch für sich selber verbindlich macht, schriftlich macht, weil nichts ist flüchtiger als das, was wir an uns selber nicht schätzen. Das wollen wir am liebsten wieder beiseite schieben. Und da macht es Sinn, dass man das schriftlich macht und sich dann auch damit intensiv auseinandersetzen kann, wenn man es immer wieder nachlesen kann und verstehen kann. Also der erste Schritt ist in meinen Augen immer, so eine Landkarte zu erstellen, wie funktioniert da meine Psyche.
Mhm. Okay, kommen wir zur Psyche bei den narzisstischen Persönlichkeiten,
ja. Ja.
Und ihren geheimen Programmen und Gegenprogrammen. Ja. Sie haben sich ja intensiv mit dem Thema Narzissmus auseinandergesetzt,
ja. Ja.
Und da das Grimmsche Märchen der Eisenofen,
ja,
vorn rangestellt,
ja.
Um,
ja,
diese Störung zu erklären.
Ja.
Könnten Sie uns zunächst einmal eine Kurzzusammenfassung,
ja,
und Interpretation dieses Märchens geben und,
ja,
wie das im Hinblick auf,
ja,
die Persönlichkeitsstörung, ja, des Narzissten,
also,
ausschaut?
Meistens fängt ein Märchen schon im ersten Satz damit an, dass es das ganze Problem in einer bildhaften Sprache darstellt. Da wird ein,
mhm,
Kind geboren, ein Königssohn, der wird von einer alten Hexe in einen Eisenofen verwünscht, dass er im Wald stehen muss. Das ist das Drama.
Mhm.
Ja. Er wird verwünscht, dass er. Ja, und wenn man das jetzt mal, wenn man die Bildersprache übersetzt, dann ist erstmal die Hexe der negative mütterliche Aspekt.
Mhm.
Ja. Also jeder hat helle Seiten, jeder hat dunkle Seiten. Und nicht alle Mütter haben nur helle Seiten.
Mhm.
Ja. Und die Hexe im Märchen, das ist der negative mütterliche Aspekt. Und der verwünscht jetzt einen Königssohn, ja, in einen Eisenofen.
Und auch noch mitten im Wald, also sehr verlassen.
Mitten im Wald, ganz verlassen, ganz alleine.
Mhm.
Und wenn man das so beguckt, dann sieht man, da findet ein Raub statt, ein Raub der Gefühle. Also die weichen Gefühle werden sozusagen fortgenommen. Man ist kalt, man,
mhm,
steht im Wald, man ist isoliert, man ist alleine. Ja? Und das ist die innere Welt von einem Kind, was von der Mutter zu wenig Wärme, zu wenig Liebe bekommt, ja? Und jetzt trotzdem klarkommen muss. Ne?
Mhm.
Und da entsteht dieser Panzer, ja, dieser harte Panzer, den narzisstisch gestörte Menschen so um sich herum haben, dass sie in diesem Panzer leben müssen, in diesem Eisenofen existieren müssen.
Mhm.
Und da kommt dann im Märchen zwar jetzt eine Königstochter, die versucht, ihn aus diesem Eisenofen zu erlösen,
mhm,
aber das geht nicht so schnell, sondern es,
mhm,
gibt ganz viele Stationen, die dadurch laufen werden müssen. Ja, man muss über einen Glasberg und über schneidende
Schwerter. Mit dem man immer wieder abrutscht.
Ja.
Mhm.
Und man wird wieder rückfällig, ja. Also das, was typisch auch was in der Therapie passiert,
mhm,
dass man denkt, also man bleibt auf der Stelle stehen, es passiert eigentlich gar nichts. Aber dann geht es doch weiter, ja.
Mhm.
Und so ist das Märchen eine wunderbare Projektionsfläche, wie Therapie funktionieren kann in einer scheinbar ausweglosen Situation, wo es sich natürlich auch um frühe Erfahrung, um frühe Prägung handelt. Und darum ist nicht so einfach, diesen harten Panzer zu durchbrechen. Ja.
Aber möglich.
Aber es ist möglich.
Mhm. Es Märchen
dauert nur
gehen
etwas
ja
länger.
Auch immer positiv aus.
Ja,
ne? Okay.
Märchen gehen immer positiv aus. Und sie bieten sozusagen auch Anhaltspunkte für die Therapie. Ne? Man,
mhm,
hat so einen Wegweiser, wie man in der Therapie arbeiten kann und wie man dahin muss. Und dass man diese weichen Gefühle erlöst oder dass man wieder zur Selbstliebe findet.
Mhm.
Aber dass man da immer wieder weiter dran arbeiten muss. Man wird da nicht fertig damit.
Okay.
Ja.
Und welche geheimen Programme sind denn das bei narzisstischen,
ja,
Persönlichkeiten, die da vor allem,
also,
aktiv sind?
Ja, genau. Das drängendste Programm ist bei narzisstisch gestörten Menschen immer dieses tiefe Gefühl, nicht zu genügen.
Mhm.
Ja? Mit aller Macht versuchen sie da rauszukommen. Und so typische Gegenprogramme sind dann Streben nach Macht, ja, Leistung, Erfolg, tolle Partner, dass man tolle Partner haben will, dass, also dieses extreme Streben nach etwas Besonderem, also ich muss was Besonderes sein, ist so ein inneres Programm,
mhm,
was die Eltern oft mitgegeben haben, dass diese Menschen denken, ich muss was Besonderes sein, das ist anstrengend, ne? Immer muss, mhm, man was Besonderes sein, immer stellt man sich in die vorderste Reihe, immer glaubt man, man ist der Einzige, der irgendwie Lob verdient hat oder Anerkennung verdient hat, ja, und das zieht sich wie so ein roter Faden durch das Leben.
Und welches sind die wichtigsten neuen Programme, die diese Menschen,
ja,
lernen sollten für sich?
Ja. Das erste Programm, sage ich dann, du bist was Besonderes, brauchst du gar nichts für zu tun.
Mhm.
Ja? Also damit dieses jeder Mensch ist was Besonderes. Ja?
Mhm.
Und dass man diese Selbstverständlichkeit, dass man ja was Besonderes ist, dass man dafür nichts zu tun braucht, damit das aufhört. Ja?
Mhm.
Wie wild daran ackern zu müssen. Ja? Und dass man sich da immer wieder so einen Stopp gibt und sich sagt, ich brauche dafür nichts zu tun, ich bin was Besonderes. Ja? Auch für ein neues Programm ich genüge immer, da braucht man nichts für zu tun. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Und wenn man wieder anfängt, da im Gegenprogramm darum zu kämpfen, dann macht man die Tür wieder zu. Ne? Sondern sich ruhig und im Hier und Jetzt selber akzeptieren, so wie man ist, und mit dem, was man hat, zufrieden zu sein und diese Selbstliebe auch in sich entwickeln zu können, indem man im neuen Programm unterwegs ist, dass man sich willkommen fühlt, dass man das Gefühl hat, ich bin so, wie ich bin, okay.
Narzissmus klingt ja immer so monströs, aber eigentlich, Ihre Kollegin, die Frau Bärbel-Wadetzky, hat gesagt, Narzissmus bedeutet nichts weiter als den Selbstwert betreffend.
Ja.
Sie beschreiben das, Narzissmus bedeutet Selbstliebe.
Ja.
Gibt es denn einen gesunden Narzissmus dementsprechend auch?
Ja,
klar. Ja? Ja, klar. Okay. Wo unterscheidet der sich, der gesunde und der krankhafte?
Also der krankhafte Narzissmus, der unterscheidet sich darin, dass dieser krankhafte Narzisst dieses Gefühl hat, nicht zu genügen. Ja? Ja, ganz stark dieses Gefühl hat, nicht zu genügen. Und der gesunde Narzissmus ist das, was ein Mensch in sich trägt. Das ist Selbstliebe. Ja? Narzissmus ist das Fremdwort für Selbstliebe. Und wenn wir von Narzissmus reden, dann meinen wir meistens den pathologischen Narzissmus, ja, den krankhaften. Also der darum kämpfen muss, sich akzeptiert zu werden oder anerkannt zu werden. Und das ist eben bei vielen bekannten Persönlichkeiten zu beobachten, ja, dass die darum kämpfen, akzeptiert zu sein und mit Macht und mit irgendwelchem übertriebenen Ehrgeiz versuchen, aus der Klemme zu kommen.
Übertriebener Ehrgeiz ist ja noch so relativ harmlos. Es gibt ja auch narzisstischen Missbrauch.
Ja.
Was bedeutet das denn eigentlich?
Narzisstischer Missbrauch, den hat man ja zum Beispiel, wenn Eltern versuchen, aus ihrem Kind etwas ganz Besonderes zu machen. Ja? Dass sie ihren Selbstwert über das Kind stabilisieren wollen. Schaut mal, was ich für ein tolles Kind habe. Ja? Und ich bin so stolz auf mein Kind. Und diese Kinder, die geraten in diesen Teufelskreis, dass sie eigentlich nie genug leisten können. Die müssen immer besser werden. Ja? Und denen wird dann suggeriert, du musst mir zeigen, dass ich stolz auf dich sein kann. Ja? Und dafür musst du immer besser werden. So. Und jetzt, wenn man genau hinschaut, da wird diesen Kindern vermittelt, du genügst nicht. Ja? Also da wird die Selbstliebe wieder blockiert bei diesen Kindern. Und Menschen, die so diesen narzisstischen Missbrauch erleben mussten, dass die Eltern nie zufrieden waren, dass sie ihnen nie genügen konnten, den Eltern, ja, die haben halt dieses innere Programm in sich und kämpfen damit. Mitunter geben die das weiter an die nächste Generation.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Ja, und so findet dann soziale Vererbung statt.
Ja, und so nicht nur an die nächste Generation, ja, dann das ganze Umfeld. In partnerschaftlichen Beziehungen sieht es dann wahrscheinlich auch ähnlich aus.
Ja.
Okay, kommen wir zur abhängigen Persönlichkeitsstruktur. Was zeichnet denn diese Persönlichkeitsstruktur aus und welche geheimen Programme wirken da vor allem?
Da hat da auch emotionaler Missbrauch stattgefunden, und zwar in einer anderen Form. Jetzt nicht der narzisstische Missbrauch, sondern in dem Sinne, dass sie als Partnerersatz sozusagen missbraucht wurden.
Mhm.
Ja? Das sind kleine Kinder, die sind mit einem Elternteil unterwegs. Ja, der Partner ist nicht da oder er ist gestorben oder er spielt keine Rolle. Aber da ist jemand, der sich auf dieses Kind fixiert. Ja, und das Urbedürfnis, dass ein Mensch geliebt werden will, ja, dieses Urbedürfnis wird jetzt an diesem Kind abgearbeitet.
Mhm.
Ja, wird das Kind dazu benutzt, als Liebesobjekt da zu sein und für die Mutter diese Rolle zu übernehmen, also als Partnerersatz sozusagen. Da entsteht eine ganz enge symbiotische Beziehung zwischen Mutter und Kind oder zwischen Vater und Kind. Ja? Und da findet emotionaler Missbrauch statt, der die Menschen sehr abhängig sein lässt. Ja? Man kann ein Kind, was in dieser Rolle ist, quasi nicht in die Unabhängigkeit entlassen. Ne? Und die normale Entwicklung ist ja die, dass ein Kind immer selbstständiger wird und sich auch von den Eltern entfernt ja? Und irgendwie sich dann irgendwann als erwachsener Mensch völlig eigenständig fühlt. Ne? Und das gelingt diesen Menschen überhaupt nicht. Ne? So ganz früh wird schon angefangen, so eigene Impulse zu steuern, so zu unterdrücken, und die dürfen nicht unabhängig werden, diese Menschen.
Mhm.
Und das führt halt dazu, dass sie eben ganz abhängige Strukturen entwickeln und diese zum Beispiel inneres Programm entwickeln, ich kann nicht alleine. Ja, ich kann nicht allein. Ich brauche immer jemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe, wie ich zu denken habe, wie ich zu fühlen habe. Mhm. Und so, die suchen sich dann dominante Partner. Ja, die tauschen quasi die Eltern gegen einen dominanten Partner aus und geraten damit in eine neue Symbiose. Ja, die sind dann weiterhin abhängig, sind dann unterwürfig und die verlieren sich auch in der Beziehung. Ja. Sobald die in einer Beziehung sind, dann zählt nur noch das, was der Partner meint, was der Partner will, und sie selber treten in den Hintergrund und sie verlieren ihr eigenes Ich.
Können eigentlich gar nicht Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen, weil sie es nicht lernen durften.
Die durften das nicht lernen, selbstverantwortlich zu sein, und haben halt nie das Gefühl, dass sie alleine existieren können. Die haben große Angst vor Unabhängigkeit.
Ja, ein Phänomen ist ja auch, dass sich besonders abhängige persönlichkeitsstrukturierte Menschen mit narzisstisch strukturierten Menschen zusammentun, dass das wie so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert. Genau. Und ein Phänomen dabei ist auch die Liebessucht.
Ja.
Wie äußert sich denn dieses Süchtigsein nach Liebe und die Art und Weise dieser überschäumenden Verliebtheit? Wo ist das Problem damit?
Also man kann ja alle möglichen Gefühle missbrauchen. Mhm. Ja. Und es gibt Menschen, die sich permanent verlieben, um diesen Rausch zu erleben. Also Verliebtheit hat ja auch sowas wie mit Drogen, in so körpereigene Drogen, Endorphine zu erzeugen.
Kennt und sicherlich jeder, der mal verliebt war.
Ja, klar, das ist ein ganz normaler Prozess, dass man mal verliebt ist, und dann merkt man ja auch nach einer gewissen Zeit, dann klingt das etwas ab und der Blick wird realistischer, dann lässt der Liebesrausch nach, und das Pathologische verschwindet zunehmend. Mhm. Ja. Aber das ist ja so, dass bei den Menschen, die so liebessüchtig sind, dass sie ständig auf der Suche sind nach neuen Abenteuern, dass sie sich ständig neu verlieben wollen, um diesen Rausch zu erleben. Mhm. Ja. Also versuchen die körpereigenen Drogen zu installieren, um sich besser zu fühlen. Mhm. Im Grunde genommen steht ein riesiges Problem dahinter, dass sie sich selber natürlich nicht lieben können. Mhm. Ja, und dass eben von außen an sie herangetragen werden soll.
Dann kann man eigentlich sagen, dass ausgerechnet bei den Menschen, nämlich den Liebessüchtigen, wo die Sehnsucht nach Liebe ja offensichtlich sehr groß ist, dass im Grunde genommen die Liebesfähigkeit am geringsten ausgeprägt ist. Ja, also sowohl was die eigene Person angeht, als auch das, was das Gegenüber angeht.
Ja. Also es würde dann Sinn machen zu schauen, wo ist das verloren gegangen? Ja? War das so, dass sie nicht willkommen waren oder dass sie nie genügen konnten? Wo kommt das tiefer her? Wo sind die tieferen Ursachen? Ja. Und die Selbstwertanalyse, damit hat man halt die Gelegenheit, ganz früh da an die Wurzeln der Probleme ranzukommen.
Also es wäre auch meine nächste Frage, wie man denn diesen Liebessuchtkranken helfen kann. Sie sagen ja, Verliebtsein ist ohnehin ein krankhafter Zustand, das in Ihrem Buch. Wie kann man denen denn helfen, diesen Liebessüchtigen?
Ja, also wahrscheinlich mit Abstinenz, dass sie erstmal abstinent werden. Denn dieses Liebessucht ist ja so ein Gegenprogramm. In der Sprache der Selbstanalyse wäre das ein Gegenprogramm. Und davon müsste man erstmal abstinent werden und müsste mal eine ganze Zeit lang darauf verzichten, sich in das neue Liebesabenteuer zu stürzen, sondern erstmal lernen, sich selbst zu lieben. Ja, also mit neuen Programmen unterwegs zu sein und lernen, sich selbst zu lieben. Und irgendwann, wenn man das kann, dann ist man ja erst liebesfähig. Ja? Nur wenn ein Mensch, der sich selber liebt, wenn man dem Zuneigung entgegenbringt, dann hat er das Gefühl, dass er die integrieren kann. Mhm. Ja? Wenn er es nicht glaubt, das verdient zu haben, dann wird das überhaupt nicht bei ihm ankommen. Mhm. Kann man geben, was man will. Er wird das nicht integrieren können.
Das wäre ja sehr schade.
Ja.
So. Kommen wir zum dritten Teil Ihres Buches. Dort schildern Sie, wie es den Menschen ergeht, wenn sie sich diesem neuen Programm gegenüber sehen und welche Fragen dann vor allem dominant sind. Ich zitiere mal aus Ihrem Buch. Die Fragen, die dann bei den Menschen auftauchen, sind: Ein neues Programm kann mir helfen. Das soll so einfach sein. Etwas, woran ich jahrzehntelang geglaubt habe, lässt sich ändern. Ich habe mich wie doch kein anderer abgemüht, gearbeitet, mich verausgabt, angestrengt. Das alles soll vergeblich gewesen sein.
Ja.
Können Sie uns mal die Rolle der Selbstvergebung für das erfolgreiche Installieren von neuen Programmen und damit auch Verhaltensweisen näher bringen?
Ja, also es ist ja so, dass wir ob wir wollen oder nicht, in eine Familie hineingeboren werden. Wir bekommen Eltern und wir werden nicht gefragt, ob wir die haben wollen. Und manchmal erleben wir ja auch dann in der Familie eben, dass wir nicht optimal versorgt wurden, also kaum ein Mensch wurde optimal versorgt, kaum ein Mensch hat keine inneren negativen Programme. Aber wir können da nichts dafür. Ja, also so wie kleine Kinder in eine Familie reinkommen, wie sie da behandelt werden, daran sind sie nicht schuld. Ja, das ist klar, dass sie an ihren inneren Programmen auch keine Schuld haben. Ja, aber wir machen uns dafür selbst verantwortlich. Wir sagen uns zum Beispiel, dass ich das nicht schaffe, mein Selbstwertgefühl aufzurichten. Da bin ich selber schuld dran. Und da wird ganz viel Energie, ganz viel Wut gegen die eigene Person gerichtet. Ja, und das muss man erstmal, wenn man es verstanden hat, sich auch selber verzeihen. Ja, da muss man drüber arbeiten. Ich sage dazu, das ist dann ein Trauerprozess. Ja, dass man lernt, sich mit den Dingen, so wie sie waren, so wie sie sind, sich mit den Dingen abzufinden. Mhm. Ja, und dass man auch lernt, den Eltern zu verzeihen. Das fällt manchen Menschen schwer und die kleben daran, dass sie denken, ja, das und dies und jenes haben meine Eltern verkehrt gemacht, habe ich nicht bekommen von denen. Und solange das nicht da ist, ist kein Friede, ja, auch kein Friede mit sich selber möglich. Also muss man hingehen und die Dinge in sich selbst klären und einen Weg finden, sie zu bearbeiten und loszulassen. Also im besten Fall auch zu verzeihen. Mhm. Und natürlich auch zu verstehen, dass die Eltern auch innere Programme hatten, auch ihre geheimen Programme hatten, mit denen sie zu tun bekamen und die sie haben auch eventuell scheitern lassen oder auch dazu beigetragen haben, dass sie keine optimalen Eltern sein konnten. Ja?
Ja.
Weil auch ihnen die Selbstliebe fehlte. Ja? Insofern ist das oft so, dass man über diese Generationenperspektive die Dinge besser versteht und dahin kommt, dass man sie vergibt.
Mhm. Auf die Aspekte Vergebung, Glaube und Schuld hin beschreiben Sie das wie folgt. Ich möchte mal aus Ihrem Buch zitieren. Mhm. Nur ein Mensch, der daran glaubt, dass er gut ist, kann auch gut sein.
Genau.
Psychotherapeutisch müsste dies etwa so formuliert werden. Verstehe, dass die geheimen Programme sich schon früh in deinem Leben installiert haben, dass du daran unschuldig bist und dass du sie loslassen darfst. Du hast ein Recht auf neue, konstruktive Programme. Vieles von dem, was du dir selbst und anderen antun musstest, lässt sich auf die Existenz der destruktiven Programme zurückführen. Verstehe, dass du unschuldig bist. Schuld oder Verantwortung, wo liegt der Unterschied?
Also Schuld ist etwas, was wir schuldig macht uns das, was wir mit Absicht, in böser Absicht, im klaren Verstand tun. Mhm. Ja, also wenn ich in die Bank gehe, mit der Pistole Geld hole, dann mache ich mich schuldig. Mhm. Ja. Und verantwortlich bin ich aber für alles, was in meinem Leben eine Rolle spielt. Ne? Also Richard von Weizsäcker hat gesagt, die heutige Generation, die ist nicht schuld daran, was im Dritten Reich den Juden angetan hat, wurde, aber sie haben die Verantwortung dafür. Mhm. Ja? Also wir haben auch die Verantwortung für Dinge, wo wir keine Schuld haben. Ja? Ein Mensch, der sexuell traumatisiert wurde, hat die Verantwortung, trotzdem ein Leben zu erreichen oder sich so weiterzuentwickeln, dass sein Leben gut wird, dass sein Leben optimal verläuft. Ja? Mhm. Hat die Verantwortung für sich, ja? Dass er trotz der Dinge, die ihm angetan wurden, dass er da ein gutes Leben führt, dass er daran arbeitet, dass er nicht nachlässt darin, sich darum zu bemühen.
Mhm.
Ja? Da ist die Verantwortung.
Ja? Okay, aber Schuldgefühle haben eine große Kraft, oder? Was machen denn Schuldgefühle mit uns?
Ja, Schuldgefühle haben eine große Kraft und sind manchmal sowas wie Terror, den wir an sich uns selber abarbeiten. Und ganz oft muss man sehen, dass man diese Schuldgefühle hat, aber gar nicht schuldig ist. Ja? Mhm. Und da hilft es, diese Auseinandersetzung zu führen. Ist das jetzt ein Schuldgefühl oder bin ich wirklich schuldig? Ne? Und Schuldgefühle sind manchmal Dinge, wo uns das emotionale Gehirn einen Streich spielt.
Mhm.
Ja? Und die kommen wieder. Und manchmal hilft da so, dass man das erkennt. Ne? Also die Amygdala, also unser tiefes inneres Organ, wo viele Dinge gespeichert sind, die spielt uns manchmal Streiche. Und da haben wir Schuldgefühle, obwohl wir nicht schuldig sind. Ja? Und das zu erkennen, hilft manchmal dann, den Blick zu verändern. Und dass man sich sagt, stopp, ich bin ja gar nicht schuldig, ja? Sondern das sind nur meine Schuldgefühle. Und es geht darum, zu gucken, wie ich diese Schuldgefühle loslasse. Und das ist mitunter gar nicht einfach, weil das hat man gelernt. Ne? Die haben sich so eingeschlichen im emotionalen Gehirn. Und die kommen immer wieder. Und da hilft auch dieses Stopp, ja, und den Blickwinkel zu verändern.
Ja, und das Verzeihen, das schreiben Sie ja auch in Ihrem, am Ende des Buches, im Kapitel Die Kunst zu verzeihen, der Prozess mit den Eltern und Großeltern. Ich möchte hier auch noch mal aus dem Buch zitieren, weil ich es sehr schön geschrieben fand. Wer verzeihen will, sollte versuchen, sich in die Fußstapfen des Betreffenden zu begeben, um seine Verfehlungen zu verstehen. Immer wird es darum gehen müssen, die innere Not des anderen, die unglücklich und schuldig macht, zu verstehen. Immer ist es die Angst, die böse macht. Die Angst, nicht willkommen zu sein, nicht zu genügen, nicht satt zu werden. Auch bei den Eltern drehte sich alles um diese zentralen Fragen. Es geht darum, das Menschliche im Unmenschlichen zu verstehen. Also warum ist Verzeihen so wichtig und wie kann auch ein echtes, authentisches Verzeihen gelingen?
Ja, also die Frage muss man eigentlich auch mal umgekehrt stellen. Was passiert, wenn ich es nicht tue? Ja, was passiert, wenn ich es nicht tue? Wenn ich nicht lerne zu verzeihen? Was bedeutet das? Nämlich, dass man Groll, Wut und Hass eigentlich behält. Ja? Und diese Gefühle können das Leben nur vergiften. Ja, also man bleibt unglücklich, man bekommt keinen Frieden mit sich und ist dann auch mit anderen nicht genügend friedlich im Kontakt. Ja, und die Liebesfähigkeit wird blockiert. Also macht man das am besten um seiner selbst willen. Ja? Und manche Patienten, die ich dann so kennengelernt habe, wo die dann sagten, nee, das gönne ich meinem Vater oder meiner Mutter nicht, dass ich ihnen verzeihe, die müssen sich darüber im Klaren werden, was das bedeutet. Ja? Nämlich, dass sie stecken bleiben im Hass und in der Wut und in negativen Gefühlen. Und dass das eben nicht dazu beiträgt, dass sie liebesfähig werden, dass sie beziehungsfähig werden und dass das Leben glücklicher verläuft. Sondern da werden die alten Programme laufen. Ja? Wer den Schuldigen in der Tasche hat, ja, der bleibt bei seinen alten Programmen. Der ändert daran nichts. Ja? Und erst wenn ich den abgegeben habe, kann ich dazu schreiten, die Verantwortung zu übernehmen und die Verantwortung auch für mein Selbstwertgefühl übernehmen und dann was Neues zu konstruieren, was Besseres, an was Besserem zu glauben.
Und liebesfähig zu werden eigentlich im besten Sinne. Herr Röhr, ich finde, dazu passt ein schönes Zitat auch aus Ihrem Buch, mit dem ich auch das Gespräch gerne schließen würde, von Sören Kierkegaard. Man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber man muss es vorwärts leben.
Richtig, genau. Ja.
Herr Röhr, ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch hier.
Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich bei Ihnen.